Gibt es dazu Bemerkungen, Fragen, Feststellungen?
Frage an die Frau Link. Wissen Sie, wie viele behinderte Journalisten es zurzeit gibt bei der BBC?
Nee, habe ich keine Ahnung. Ich nehme auch an, dass sich das wirklich jede Woche ändert.
Aber wird man die Zahlen bekommen, glauben Sie, wenn man fragen würde? Schon.
Haben die sowas?
Also, haben die
auch ich bin ganz sicher, dass man das sogar googeln kann, weil es die Debatte eben vor einem Jahr gab. Also zumindest im Prozentsatz, wie viel BBC-Mitarbeiter eine Behinderung haben. Und dann kann man es ja ausrechnen an der insgesamten Mitarbeiterzahl. Okay. Und ich glaube, es gibt auch Zahlen zum redaktionellen Bereich, aber aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht.
Okay.
Wenn du googelst nach Skillset, dann findest du die 2005er Daten für den gesamten Medienbereich. Da ist nicht nur Disability drin, sondern auch Minorities, Ethnic, auch die Gender-Problematik ist alles erhoben, Gesamtzahlen.
Gut, also ich bin da ganz Ihrer Meinung, dass sehr, sehr wichtig wäre, dass gerade im Bereich der Medien mehr und mehr behinderte Journalisten angestellt werden sollten, tätig sein sollten. Diese Gruppe muss auf jeden Fall wachsen, um auch hier die Bevölkerung mehr zu sensibilisieren, um auch Betroffenen sozusagen mehr die Möglichkeit zu geben, selbst über diese Themen zu berichten. Und auch das, was über dem ORF gesagt wurde, das stimmt in jedem Fall. Es gibt so wenige ORF-Mitarbeiter, die behindert sind, bis auf einige wenige Ausnahmen. Es war auch in der Sendung die Wochenschau eben, die ja immer wieder auch gedolmetscht wird, die ja bis jetzt zumindest noch läuft. Und es gibt auch die Möglichkeit, jetzt tagtäglich die Zeit im Bild mit Gebärdensprachdolmetsch-Einblendung zu versehen. Gut, das sind Angebote, die werden nicht von Behinderten gemacht, sondern von DolmetscherInnen gemacht. Aber es gibt auch es gab die Kindersendung Confetti TV. Da war es das erste Mal so, dass eine gehörlose Jugendliche als Moderatorin tätig war, wo diese Inhalte, die hörende Moderatorin, die auch jugendlich war, gesprochen hat, in Gebärdensprache vorgetragen hat. Dann wurde Confetti TV eingestellt. Mittlerweile gibt es ein neues Format dieser Art, nämlich Okidoki. Und die Sendung heißt www, entweder www Österreich oder www International. Und da arbeitet auch eine gehörlose Moderatorin mit. Und für mich wäre es wirklich interessant, wie das ablaufen könnte, wenn eine Gehörlose selber hier als Journalistin arbeiten würde. In dem Fall tut sie das ja nicht, weil sie übernimmt nur einen fertig erstellten Text. Mich würde interessieren, was haben Sie für eine Meinung? Können Sie sich vorstellen, dass auch gehörlose Personen selbst als Journalisten, Journalistinnen arbeiten?
Ja, sehe ich überhaupt kein Problem. Also zum einen gibt es Dolmetscher, klar, mit Arbeitsassistenz. Dann gibt es aber ganz, ganz viele Bereiche im Journalismus, wo man viel recherchiert und zwar nicht nur über Telefon, sondern ganz viel Internet gemacht wird oder Leute, langfristig auch an Beiträgen arbeiten etc. Dann ganz viele Interviews, die fürs Fernsehen geführt werden. Da spielt ja die andere Person eine Rolle, das heißt O-Töne einholen und was weiß ich. Ich wüsste nicht, wieso das nicht auch jemand machen können sollte, der gehörlos ist, die Schriftsprachkompetenz da ist. Also ich denke, eines der wichtigsten Handwerkszeuge, zumindest der schreibenden Journalisten, ist natürlich die Schriftsprache, was ja bei Gehörlosen manchmal ein Problem ist. Und das ist aber halt eben Grundhandwerkszeug. Aber ich sag mal, wenn jemand gut schreiben kann, aber gehörlos ist zum Beispiel, ich wüsste nicht, wieso der nicht für eine Zeitung arbeiten könnte oder für jedes andere Medium auch. Es ist alles eine Frage der Organisation. Also das lehrt mich wirklich meine Erfahrung. Es haben mir 1000 Leute gesagt, ich kann niemals auf Veranstaltungen gehen oder ich soll mir einen journalistischen Job suchen, wo ich möglichst wenig raus muss. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht und das hat funktioniert. Und also wie gesagt, ich kann mir keine Behinderung vorstellen, die man nicht auch machen kann, wenn man gehörlos ist. Man braucht halt die Grundvoraussetzungen, die halt für den Job notwendig sind. Aber ich glaube nicht, dass alle Journalisten hören können müssen.
So kurz Bemerkungen zu Frau Link. Meine Erfahrungen sind ähnlich. Es war vor einiger Zeit, also vor einigen Monaten, 3-4 Monaten, eine Pressekonferenz zum Thema Pflegegeld. Ich habe mir erlaubt, dort unangefragt aufzutauchen, weil ich eben journalistisch tätig war, stand vor 7 Stufen und der Pressesprecher hat dann gemeint, ups, ich habe ja gar nicht gewusst, dass auch Rollstuhlfahrer an so einer Pressekonferenz teilnehmen können. Also so typisch, und es ist erst, glaube ich, vor kurzem erst passiert. Das andere ist, ich hatte über die Beate Vierlinger ein Praktikum bei der APA und das ist beinahe nicht zustande gekommen, weil die dortige Chefin nicht gewusst hat und sich auch nicht fragen getraut hat, welche Hilfsmittel ich eventuell benötigen sollte, könnte, müsste und wie sie damit umgehen soll. Das einzige Hilfsmittel, das ich gebraucht habe, war ein stufenloser Zugang und ein Behinderten-WC. Beides hat die APA und trotzdem wäre es beinahe gescheitert. Jetzt würde ich gerne beim Professor Hauswild anfragen, welche Hilfsmittel haben Sie herausgefunden in Ihrer Studie, was behinderte Menschen brauchen könnten, müssten, beziehungsweise was sollte von der jeweiligen Einrichtung zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise was muss sowieso vom behinderten Menschen beigebracht werden?
Also wir haben bei unserer Studie jetzt nicht eine Liste herausgearbeitet, weil es um das Grundprinzip geht. Und das Grundprinzip ist das, dass das in der Kommunikation zwischen den beiden zu klären ist. Und das ist zum Beispiel in den USA hat eine Chefredakteurin eine Handreichung gemacht, schon 1989, die genau dieses Prinzip erwähnt hat, alles offen anzusprechen, sich nicht zu scheuen und die Betroffenen wissen am besten, was sie brauchen. Ganz einfach. Und dann ist alles andere ist eine Frage der Kenntnis dann der Rechtslage. Da ist meine Erfahrung, dass das die meisten Betroffenen ziemlich gut wissen. Dort, wo das Wissen nicht vorhanden ist, gibt es entsprechende Interessensorganisationen, NGOs, die beratend beiziehbar sind. Gibt es öffentliche Stellen, die beiziehbar sind. Das haben wir auch damals im integrativen Journalismus ja auch entsprechende Fachleute dann beigezogen, die hier dann das entsprechend coachend begleiten, diesen sicher für Unerfahrene schwierigen Prozess, keine Frage. Daher glaube ich, also weil sich auch gerade im technischen Bereich, wenn wir die Computertechnologie, die Programme anschauen, das ist eine ziemlich dynamische Entwicklung. Also ich habe auch einen inzwischen persönlichen Freund, der gerade in dem Bereich auch tätig ist. Das ist erstaunlich, was da weitergeht. Und das wäre eher kontraproduktiv, würde man sozusagen quasi fertige Listen jetzt machen, weil die veraltern relativ rasch. Aber ich glaube auch, und das ist ja eine spezifische Situation, in der wir jetzt als Erwachsene drin sind. Ja? Ich bin in einer Schule aufgewachsen, ohne eine einzige Person mit irgendeiner Beeinträchtigung. Mein Sohn ist in einer integrativen Schule aufgewachsen, als ohne Beeinträchtigung. Der hat ein natürliches Verhältnis im Umgang. Der weiß, zumindest bei der Gruppe mit den unterschiedlichen Beeinträchtigungen, das war eine relativ große Palette, was er im Alltag, im Umgang mit seinen Schulkolleginnen, Freunden tun soll, tun kann und was er nicht tut, um nicht irgendwie so overprotecting zu wirken. Und ich merke, dass ich mir sehr vieles erst in diesen letzten Jahren auch erstmals aneignen musste. Ja? Und das ist ein gesellschaftlicher Lernprozess, wo ich sage, da sind heute natürlich auch die Medien gefordert. In einem aufklärenden Journalismus darüber und würde man möglichst viel dieses normalen Umgangs miteinander zeigen, dann ist das ausreichend. Ich brauche ja nicht irgendeinen Grundkurs, sozusagen. Das spielt Fernsehen schon lange nicht mehr. Die weigern sich ja sowas wie Volkshochschule zu sein. Aber de facto ist das auch zu leisten. Und das fehlt. Das ist sicher in keiner dieser Licht ins Dunkel Galas irgendwie zu haben. Oder wenn, dann passiert es am Rande irgendwo und eher eher die falschen Griffe, ja? Weil dort auch dann Leute zusammenkommen, die sonst miteinander nichts zu tun haben.
Ja, danke schön. Noch ein Zusatz?
Kurz noch ein kleines Schmankerl. Ich hatte nach dem integrativen Journalismus-Lehrgang DFH angefangen und dort mein hochrangiger Journalist, der jetzt schon in Pension ist, hat mich auf die Seite genommen und gemeint, ich möge mir doch überlegen, aus diesem FH-Lehrgang auszusteigen, weil ich als Rollstuhlfahrerin absolut nicht geeignet bin, überhaupt den Anforderungen eines Journalisten in irgendeiner Weise zu entsprechen. Ich habe dann dankend abgelehnt und gemeint, ich weiß selbst um meine Bedürfnisse Bescheid. Er war sehr mokiert über mein selbstbewusstes Auftreten, aber ich habe mir gedacht, was er kann, dass er mir sozusagen Schranken aufzeigt, die ich nicht sehe und ich sehr wohl weiß, wo sie sind, wenn sie vorhanden wären. Dann brauche ich mir das eigentlich nicht wirklich sagen lassen, noch dazu, dass ich mir da die FH, die ich mir mühsam erarbeitet habe, dann auch noch madig machen lassen soll.
Dankeschön. Gibt es sonst Anfragen?
So, Mark Wilson von ABAC, Arbeitsvermittlung für Akademikerinnen mit Behinderungen. Ich hätte eine Frage. Sie haben genannt eine Zahl für das Jahr 2005, so maximal 3,4% der Journalisten hätten eine Behinderung. Die grobe Grenze war das, die Sie genannt haben. Meine Frage wäre, dadurch, dass ich selbst Personen kenne, die journalistisch tätig sind und die dann hauptsächlich den Themenschwerpunkt Behinderung mit behandeln, wie schaut es denn aus in den Bereichen, die nicht jetzt behinderungsspezifisch sind, könnte man da die Zahl prozentuell festmachen?
Ich habe offensichtlich falsche Zahlen gesagt, vermute ich jetzt, weil also 2002 war in Großbritannien im Bereich der festangestellten Mitarbeiter bei den Radios wie beim Fernsehen der Anteil 1,2%. Bei den Freiberuflichen war es beim Radio 1,8, also ein bisschen höher, im Fernsehbereich hingegen niedriger bei 0,6%. Und dann habe ich gesagt, 2005 sind die Zahlen nicht vergleichbar, methodisch etwas anders erhoben und es gibt nur diese Gesamtzahl und die liegt für die Kreativindustrie und das ist mehr als nur Fernsehen und Radio bei 5%. 5%, ja, was eine sehr deutliche Steigerung innerhalb von 3 Jahren wäre. Ja. Es ist nicht auszuschließen, dass das tatsächlich 5% geworden ist, aber es ist unsicher. Der zweite Teil der Frage war?
Der zweite Teil der Frage, und das ist also jetzt von den Zahlen, die ich fälschlich angenommen habe, unabhängig. Wo sind jetzt thematisch Personen redaktionell tätig, die eine Behinderung haben, die nicht hauptsächlich über das Thema Behinderung schreiben, weil die wir, so wie wir da sitzen, meistens kennen, die schreiben über dieses Thema. Aus diesem Grund sitzen wir zum Teil, dann nehme ich an, auch hier. Aber wie sieht da das aus in den Bereichen, die nicht behinderungsspezifisch sind, neben dem von Ihnen genannten Beispiel vom Herrn Brüller fällt mir sonst nur noch der Michael Kuhn ein, der früher ORF und da dann, glaube ich, Kronenzeitung war, der, ich glaube, reine Hand hat und der früher, wie wir noch Fernsehberichte kommentiert hat, immer die reine Hand unter dem Tisch hatte.
Ich glaube, wir reden von der gleichen Person. Ich habe immer geglaubt, der Heinz Brüller ist, aber möglicherweise ist es der Michael Kuhn.
Ja, der Michael Kuhn ist das.
Er ist der Michael Kuhn, okay. Dann, ich war mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, es sei der Heinz Brüller, weil ich habe dann nochmal nachgeschaut und der hat auch immer irgendwie so eine Haltung eingenommen.
So, mich freut es, dass ich zumindest hier mit recht habe, wenn schon die Zahlen, die ich angenommen habe, nicht richtig waren. Ja.
Nein, der größere Teil arbeitet sicher in einschlägigen Bereichen. Das hat auch damit zu tun, dass es solche speziellen Sendungen gibt in der BBC schon seit den frühen 50er Jahren. Ja. Moment. Also in der BBC seit den frühen 50er Jahren. Jetzt sind die anteilsmäßig dort relativ stark, aber sie sind über das gesamte Programm verteilt. Ja. Diese speziellen Sendungen waren früher bis so in diese späten 90er Jahre ein Stück auch das Sprungbrett. Ja? Also dort konnte man sich qualifizieren und dann, wenn man so bewiesen hat, dass man tatsächlich Hörfunkjournalismus machen kann, dass man tatsächlich Fernsehjournalismus machen kann, ist man auch in anderen Programmbereichen dann akzeptiert worden. Und heute ist der Einstieg nicht mehr über diese Schiene notwendig. Das ist der wesentliche Unterschied, ja, weil man durch Jahrzehnte Berufserfahrung endlich begriffen hat, dass das keinen Unterschied ausmacht. Und was ganz wichtig ist, natürlich für die Betroffenen selber, man will ja nicht auf dieses Thema Behinderung reduziert werden, auch nicht journalistisch, weder im Leben, ja, denn wenn wir beide uns unterhalten, werden wir uns nicht über Behinderung unterhalten, nehme ich an. Jetzt tun wir es, ja, aus fachlichen Gründen. Aber wenn wir uns privat irgendwann sehen, werden wir über viele andere Dinge genauso reden. Und genau das ist das auch, dass ich, so wie Frauen dann nicht mehr auf die sogenannten Frauenthemen reduziert werden wollten im Journalismus. Und wie heute Migrantinnen und Migranten nicht mehr nur in der heimatfremden Heimatredaktion sozusagen auf Jahrzehnte gebunkert, sage ich jetzt bewusst so, weil das dort wirklich für die meisten die Anfangs- und Endstation worden ist, ohne Zwischenstation. Und das ist hier tatsächlich der Unterschied. Und die Frage ist, ob wir hier in Österreich sozusagen diese lange Phase des Beweisenmüssens uns nicht ersparen können. Das ist auch der Sinn dieser Best-Practice-Beispiele, zu zeigen, es geht ja.
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Wie Sie sich das vorstellen, was glauben Sie, erstens, wie wird es in Österreich weitergehen und was muss man tun, damit es eben mehr behinderte Journalisten und Journalistinnen gibt, ja, in den verschiedensten Medien? Was müsste man Ihrer Meinung nach als erstes ändern? Ja? Das ist meine erste Frage. Was müsste man angehen? Und das Zweite, was ich sehr spannend finde, es gab auf der Bizeps-Homepage ein Interview mit dem Herrn Molterer, das ich sehr lustig gefunden habe, weil der Interviewer hat ihn gefragt. Und sie haben dieses Interview gemacht, das ist aber nicht live im ORF gesendet worden. Und sie haben ihn gefragt, warum er zum Beispiel... Also es wurden gefragt, warum der ORF jetzt über die Paralympics so wenig berichtet hat. Und es ging dann sehr stark auch darum, so um das Thema, warum wollen man keine Behinderten zeigen oder so. Und man hat einfach gesehen, er wurde einfach am Schwachpunkt erwischt. Ja, es wurde keine richtige Antwort gegeben. Der ORF hat sich dann rausgewunden in der Antwort und hat gesagt, naja, die Zuschauer wollen halt nicht so Leute sehen, die nicht so schön ausschauen oder ich weiß nicht was. Da wurden Antworten gegeben. Also das ist ein Wahnsinn, was da alles gefallen ist an Argumenten, die in dieser ganzen Diskussion. Und ich denke mir, die Frage ist halt für mich, gerade wenn Politiker so auch diese Einstellung teilen, wie sollen die für uns Gesetze ändern, die für uns eine Verbesserung bringen? Weil ich denke mir, natürlich brauchen wir auch gesetzliche Rahmenbedingungen neben der ganzen Sensibilisierung.
Ich möchte mal die Frage beantworten, was es braucht, damit es mehr behinderte Menschen in den Medien gibt. Also ich glaube, das sind ganz verschiedene Bereiche. Sehr wichtig ist, dass überhaupt mal die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen werden, dass behinderte Menschen eingestellt werden können. Also das fängt bei der Barrierefreiheit an, das fängt bei der Sensibilisierung der Personalabteilung an, der Leute, die einstellen, Entscheidungen treffen etc. Aber ich glaube, dass auch ein großer Teil bei den behinderten Menschen selber liegt. Die Mehrheit der Leute, die ich treffe, die gerne Journalisten werden wollen, sagen zu mir, ich möchte gerne Journalist werden, aber es ist ja so schwer. Mit der Einstellung funktioniert es nicht. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass mehr behinderte Menschen selbstbewusst auftreten, sagen, ich wäre ein guter Journalist, gebt mir eine Chance. So machen es nämlich die nicht behinderten Journalisten auch. Ich meine, der Kampf um die Stellen, die dort sind, ist auch unter Nichtbehinderten natürlich da. Man darf sich auch nicht dem Trugschluss hingeben, dass man nur nicht eingestellt wird, weil man eine Behinderung hat. Es werden auch massenweise Nichtbehinderte nicht eingestellt, weil es einfach nicht genug Stellen gibt und das ja ein sehr, sehr begehrter Beruf ist. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leute sich wirklich gut qualifizieren, Praktika machen, einen guten Lebenslauf vorweisen und wirklich an sich glauben. Ich glaube nicht, dass man das schafft, indem man halt die Lage bedauert oder sagt, das ist alles so wahnsinnig schwer. Ja, es ist schwer, absolut. Kann ich total nachvollziehen. Aber ich würde mir wünschen, dass die Leute selbstbewusster auftreten würden und sagen würden, ja, ich möchte das und vor allem auch ein klares Konzept haben, weil die erste Frage, die kommen wird, ja, aber wie willst du das denn machen, wenn das und das passiert? Wenn man selber mit seiner Behinderung nicht im Reinen ist und nicht selber wirklich Kompensationsstrategien sich schon angeeignet hat, wird es natürlich schwer. Das ist aber im Berufsleben grundsätzlich so. Jeder Arbeitgeber wird irgendwann fragen, wie willst du das oder das machen? Meinst du, du kannst zu dem Termin gehen? Und ich denke, die Rolle der behinderten Menschen selber ist dann auch ein klares Ja, ein klares Nein zu sagen oder aber Ja, aber ich brauche die und die Voraussetzungen, also sprich Assistenz anzufordern, bauliche Veränderungen einzufordern und so weiter und so weiter. Ein zweiter Punkt, den ich für sehr wichtig halte, sind die gesetzlichen Grundvoraussetzungen. Ich finde es immer noch unglaublich, dass in demokratischen Ländern Arbeitgeber sagen, sie stellen jemanden nicht ein, weil er schwarz ist, weil er behindert ist, weil er Jude, Moslem ist oder irgendeiner anderen Minderheit angehört. Und ich kann nicht verstehen, dass in vielen demokratischen europäischen Ländern das von Seiten der Justiz so lax gehandhabt wird. Ich finde, das ist ein wirklich massiver Einschnitt in das Leben dieser Menschen. Das ist eine ganz klare Diskriminierung. Und ich würde mir wünschen, dass man auch selber als betroffene Person das Gefühl hat, der Gesetzgeber ist in meinem Rücken und sagt, selbst wenn dir das passiert, das ist verboten. Weil das wiederum stärkt auch das Selbstbewusstsein behinderter Menschen. Für mich, ich merke das an mir selber, ich habe ein ganz anderes Auftreten in Großbritannien, wenn ich mit irgendeinem Geschäftsbesitzer darüber verhandle, ob das jetzt so oder so gemacht wird aufgrund meiner Behinderung oder ob ich da jetzt reinkomme oder ihn frage, warum er keine Rampe hat. Weil die zweite Antwort, die ich ihm gebe, ist sofort, ja, aber Sie wissen doch, es gibt auch das CDA, wie können Sie das denn einfach ignorieren? Haben Sie keine Angst, dass Sie mal jemand verklagt? Und dann ist sofort Panik da und dann kommt, ich sag meiner Frau sofort nächste Woche, dass sie mal eine Rampe bestellen sollte für die Stufe vor der Tür. Weil das ist nämlich Gesetz. Und genauso müsste es bei den Arbeitgebern sein. Und ich bin nicht dafür, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber du musst mich einstellen, weil ich eine Behinderung habe. Das halte ich auch für die falsche Strategie. Aber ich möchte eingestellt werden, weil ich eine gute Qualifikation habe, weil ich was leisten kann und weil ich eine gute Journalistin bin. Und ich bin aber ganz sicher, dass es da draußen noch ganz, ganz viele andere Journalisten mit Behinderung gäbe, wenn man ihnen eine Chance geben würde. Und ich glaube, es ist so eine zweischneidige Sache. Also es muss von zwei Seiten kommen. Also ich sehe zum einen den Gesetzgeber in der Pflicht, die Arbeitgeber mal was an den Grund, also die gerade die Medienunternehmen mal was an den Grundverhältnissen zu ändern und vor allen Dingen diese Grundeinstellung loszuwerden. Behinderte Menschen können keine Journalisten werden. Also das ist auch eine Arroganz, die ich unglaublich finde. Aber zum Dritten muss man auch ganz klar sagen, die behinderten Menschen sind selber gefordert. Die müssen sich ordentlich qualifizieren, wie andere, wie nicht behinderte Journalisten auch, und müssen gut sein und dann aber auch wirklich was einfordern. Also mir sind viele Leute auch manchmal einfach zu zahm. Deswegen habe ich heute Morgen die Frage gestellt, gibt's hier keinen Rechtsanspruch? Und wenn ja, warum klagt denn keiner? Also es muss auch so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mal ein bisschen mehr Power von Seiten der behinderten Menschen dahinter sein und einfach mal auch mal fragen, wieso hat denn der ORF eigentlich keinen Zugang in die Redaktionen für Leute mit einer Körperbehinderung, wenn es denn so ist. Immerhin zahlen ja auch Gebühren, nehme ich mal an. Und das sind alles öffentliche Gelder, die da benutzt werden. Also solche Forderungen einfach zu stellen. Und letztendlich, irgendwann ist auch der Punkt, wo man jemand klagen muss. Aber dafür braucht es halt die gesetzlichen Voraussetzungen.
So, weitere Fragen?
Ja, ich unterstütze das alles. Ich würde noch eins hinzufügen. Also ich halte es in einem Wandlungsprozess für wichtig, dass wenn die Politik diesen Wandlungsprozess auch mitträgt oder initiiert, dass sie dann in dem Bereich, in denen sie selber relativ autonom handeln kann, nämlich dem öffentlichen Sektor, überall auch als Vorreiter auftritt. Wir haben vor 6-7 Jahren auch eine Umfrage gemacht unter den Kommunen, den Gemeinden, die fast alle sowas wie eine Gemeindezeitung haben, also ein Mitteilungsblatt, und dort die Frage gestellt, ist dort jemand mit Behinderung beschäftigt? Und das hat sich gezeigt, dass das in Relation zu den privatwirtschaftlich betriebenen Printmedien tendenziell höher ist. Also man lässt sich ein bisschen sozusagen der Schluss daraus ziehen, dass dort etwas an Verantwortung auch übernommen wird im gesellschaftlichen Nahbereich. Aber es ist trotzdem weit von dem entfernt, was der Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen und mit Behinderungen ist. Es ist nur sozusagen ein bisschen darüber gelegen, einen halben Prozentpunkt darüber gelegen. Und ich denke, wenn die Politik will, dass der ORF hier eine Vorreiterrolle einnimmt, dann ist das im Programmauftrag eindeutig zu formulieren. Das ist derzeit nicht formuliert. Und dann sind auch, und das muss uns schon klar sein, in manchen Bereichen die Mittel zur Verfügung zu stellen. Denn wenn ich natürlich jetzt vergleiche, wie viel BBC hat nahezu 100% Gebärdendolmetsch des Programms, und beziehungsweise Untertitel, also in der Kombination, teils. Und der ORF liegt, glaube ich, derzeit bei gesamt 30-40%, 30 sowas, peilt mit irgendwann demnächst 40 an. 26, danke für die exakten Zahlen, 26, das heißt, wir liegen bei einem Viertel. Und es ist zugleich die Zielsetzung ja nicht 100%, was ich derzeit sehe. Wir wissen natürlich, dass das für ein kleines Land in Relation zu den Einnahmen aus den Gebühren eine erhebliche sozusagen Mehrleistung ist, die finanziert werden muss. Sie haben wahrscheinlich medienpolitisch mitbekommen, dass die jetzige neue Regierung den Entfall dieser Gebührengelder, der Gebührenbefreiten, nicht dem ORF geben will in den nächsten 5 Jahren. Da geht es immerhin, glaube ich, um einen Betrag von 57 Millionen Euro pro Jahr. Davon ließe sich unter anderem in diesem Bereich vieles realisieren. Die Medienpolitik ist nicht innovativ in diese Richtung. Das müssen wir klar sehen. Und nüchtern, wenn wir etwas verlangen, dann geht es immer auch um die Frage, wo, auf welcher Basis ist es auch einigermaßen finanzierbar. Dass es finanziert werden soll, darüber das steht für mich völlig außer Zweifel. Ich glaube, dass auch die Gemeinschaft dafür bereit ist, es zu tun. Die Politik muss es entsprechend auch formulieren als Zielvorgaben. Und im privatwirtschaftlichen Bereich, weil ich finde, es ist auf der einen Seite einfach, ich glaube sozusagen, die Vorreiterrolle habe ich jetzt formuliert, aber ich verstehe nicht, warum im privatwirtschaftlichen Bereich die Produkte nicht professionalisiert werden, dahingehend, dass ich mir überlege, sind meine Sensorien in der Redaktion denn so ausreichend, dass ich die Geschichten, die Realitäten des Alltags immer so gut vermittle, wie sie auch für Menschen mit Beeinträchtigung sich alltäglich darstellen. Und es gibt so viele Beispiele, Sie kennen sie alle, wo das eben nicht der Fall ist. Und das Problem ist, wäre ein öffentliches Medienunternehmen hier Vorreiter, würden wahrscheinlich private Medien relativ schnell mitziehen, weil sie in diesen Wettbewerbssituationen einfach Mediennutzer verlieren. Wenn es die Konkurrenz so nicht gibt oder die Alternative nicht gibt, passiert leider nichts. Das ist das Problem. Das ist immer der Manko des freien Marktes. Der freie Markt funktioniert erst dann, wenn irgendjemand initiativ wird. Das kann mal, und das haben wir am Vormittag auch gesehen, in manchen Dingen eine persönliche Betroffenheit sein, dass etwas in Gang gesetzt wird. Aber es kann auch passieren, dass das jahrzehntelang nicht passiert. Und da, denke ich, sind jene, die dieses Wissen haben und die dann handelnd sind. Das muss nicht der Vizekanzler sein. Ja? Aber wenn wenigstens in einer Partei dann ein Abgeordneter ist, der ein hohes Know-how hat, der jetzt nicht mehr drinnen ist, ich erwarte mir in dieser Periode nicht viele Impulse. Daher sage ich genau das auch, was Christiane sagt. Sie als Betroffene müssen deutlich mehr auf den Putz hauen, damit was weitergeht.
Ja, danke schön. Gibt es sonst jetzt noch Statements, Anfragen? Noch ein?
Gibt es in England in Richtung BBC eine andere gesetzliche Rahmenbedingung noch als den DDA, die sich direkt auf Behinderung bezieht?
In welchem Bereich? Im Medienbereich?
Im Medienbereich, ja.
Also, die Fernsehanstalten sind über die Ofcom reguliert. Das ist so eine Aufsichtsbehörde.
Ja, das ist die, aber haben die auch recht, weil die haben ja jetzt auch diesen ominösen Public Value Test. Haben die da auch Richtlinien dafür, also, dass Repräsentation in der Produktion und im Programm?
Ich gehe ganz, ganz stark davon aus. Ich bin mir nicht sicher, ob Behinderung individuell aufgeführt ist. Aber ganz klar ist, nach dem BBC, nach den Redaktionsrichtlinien ist zum Beispiel, wie Behinderung dargestellt wird. Also diskriminierungsfreies Programm ist in allen Bereichen total wichtig. Worüber wir jetzt als Kontinentaleuropäer manchmal lachen, als wenn ja ganz viele Sachen gepiept. Das gibt's im deutschen und österreichischen Fernsehen so gut wie nie. Also das ist so, wo der redaktionelle Bereich, wie soll ich sagen, also sehr stark diskriminierungsfrei ist. Wenn jetzt rauskäme, dass die BBC grundsätzlich keine Menschen einer bestimmten Gruppe, also ob das jetzt behinderte Menschen sind oder was weiß ich, einsteckt, gehe ich auch davon aus, dass sie Probleme mit der Ofcom bekommen. Aber ich glaube, die Hauptkraft, die da wirkt, ist die Öffentlichkeit. Die Medien sind selber unter relativ starker Beobachtung. In Großbritannien ist mein Eindruck. Also es wird schon sehr stark geguckt, was machen die und so weiter und so weiter. Also darüber läuft es. Dann, was natürlich, also das ganz wichtig im Arbeitsbereich, nicht nur im Medienbereich, sondern bei allen Arbeitsverhältnissen ist das Antidiskriminierungsgesetz. Darauf ist einfach alles aufgebaut. Und zusätzlich gibt es dann natürlich Access-to-Work-Programme. Das ist kein Gesetz, das ist ein Programm, wo Arbeitsassistenz gesichert ist. Das ist ein nicht gedeckelter Topf der Regierung, wo Arbeitsassistenz und sonstige Eingliederungsmaßnahmen im Arbeitsbereich finanziert werden. Das ist halt auch schon alles relativ gut geregelt. Das bezieht sich nicht nur auf die Medien, Bereich, sondern es ist einfach grundsätzlich so und es ist relativ niederschwellig zu bekommen. Also mein Lebensgefährte ist blind, ich bin Rollstuhlfahrerin, wir beide haben innerhalb von wenigen Wochen, wenn es nicht mal ein Monat war, Arbeitsassistenz bekommen mit telefonischer Antragstellung. Das geht weder in Deutschland noch in Österreich.
Zum Medienbereich, ich habe die aktuellen detaillierten Regelungen nicht so präzise im Kopf, aber es gibt eine in diesem Sommer fertiggestellte, vorzügliche Dissertation der Kollegin Katharina Lischka, die hier an der Wiener Uni sich Europa vergleichend der Frage der medialen Angebote für Gehörlose und der dahinterstehenden sowohl europäischen Politik als jeweils nationalen Politik auseinandersetzt und die das einbettet insgesamt in die Medienpolitik der einzelnen Länder zum Thema Inklusion. Und da würde ich dich bitten, dass du reinschaust. Das ist, ich hoffe auch, dass das bald einmal publiziert wird. Das ist meines Wissens die derzeit aktuellste und auch wahrscheinlich die einzige Studie, die das so systematisch macht. Und eines der Ergebnisse darin, das ein bisschen verwunderlich ist, weil wir uns ja immer diese gesetzlichen Regelungen wünschen, ist, dass es nicht zwingend dort immer am bestentwickelten ist, wo die Gesetze am klarsten und am weitesten entwickelt sind. Ja. Es gibt auch andere Motoren für eine gute Lösung. Ja. Im skandinavischen Raum zum Beispiel ist erstaunlicherweise deutlich weniger gesetzlich geregelt, aber in etlichen Ländern die Situation eigentlich relativ befriedigend.